Weihnachten wird unter dem Baum entschieden, sagt der Mediamarkt. Die Geschenke bringen's und die Geschenke machen's. Die Bibel sagt, Weihnachten wird in der Krippe entschieden. Oder darf ich es noch anders sagen, Weihnachten ist bereits in der Krippe entschieden. Der Predigttext aus dem Johannesevangelium: Und das Wort wurde Mensch und wohnte, wörtlich zeltete, unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes, die vom Vater kommt, voller Gnade und Wahrheit. Ist das überhaupt ein Weihnachtsevangelium? Wo bleibt der Ochs und der Esel? Wo bleiben die Windeln? Wo bleibt der Stall, der Kaisererlass? So unheimlich trocken und nüchtern. Und das Wort wurde Mensch. Wichtig ist, was hier geschehen ist und nicht die Umstände. Und ich fürchte, dass viele Menschen bei dem Kitschigen hängen bleiben und nicht zum Kern und zum Eigentlichen durchstoßen. Worum es geht? Dass hier die Ewigkeit in die Zeit hineinbricht. Dass Gott, der ohne Anfang und ohne Ende ist, dass er in Raum und Zeit hineinkommt. Dass Gott datierbar wird. Er lässt sich datieren zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Ist er da? Der Unendliche kommt in der Gestalt eines Endlichen. Und das Ewige kommt in die Schranken einer bestimmten, befristeten, endlichen Zeit. Das Heilige gesellt sich zu den Nichtheiligen. Darum geht's. Gott, der in einem Licht wohnt, da niemand zukommen kann, so heißt es an der anderen Stelle, den noch nie ein Mensch gesehen hat, der wird sichtbar in dem Menschen Jesus von Nazareth, in diesem kleinen Kind. Gott tritt aus der Verborgenheit hervor. Und dahinter steht ja dieser unbegreifliche Drang des Vaters, sich mitzuteilen, sich auszusprechen, das, was ihm auf dem Herzen liegt, jetzt wirklich unter den Menschen kundzutun, dass man's hört, dass man's auf sich wirken lässt und dass das Leben bis in die tiefsten Tiefen hinein verändert. Gott möchte Berührung haben mit seinen Geschöpfen und all das, was Gott auf dem Herzen liegt, was er uns mitteilen möchte, das konkretisiert sich in diesem kleinen Baby, Jesus von Nazareth. Das ist die unbegreifliche Geschichte X der Weltgeschichte. Das war der große Wendepunkt der Weltgeschichte zur Heilsgeschichte. Und was dort in Bethlehem geschah, das ist einmalig. Und das ist unwiederholbar, deshalb stimmt unser Lied nicht so ganz, wo es heißt, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf Erden. Nein, das ist einmal gekommen und nie mehr wieder. Und wir feiern heute die Geburt dieses einmaligen Geschehens. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Das heißt doch, und das muss man auf sich wirken lassen. Und ich bin so dankbar für solche kernigen Sätze, die die Sache auf den Punkt bringen und wo alles andere, was irgendwie noch mitschwingen kann, aber nicht unbedingt sein muss, wo das weggelassen wird. Gott ist kein Welt- und Menschheitsverächter. Gott ist kein Welt- und Menschheitsverächter. Und er hält sich nicht aus allem raus und sagt, macht doch euren Dreck alleine. Gott schaut nicht von oben herab aus einer sicheren Entfernung und er bleibt nicht auf Abstand, irgendwo in einer Sicherheitszone, sondern er wird Mensch und er geht in eine Welt ein, die wahrhaftig nicht weihnachtlich aussieht, die von Dunkelheit gekennzeichnet ist, damals und heute auch. Wer die Kraft und den Mut hat, das auch wirklich zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. Gott wurde Mensch. Wörtlich heißt es hier im Griechischen, Gott wurde Sarx. Gott wurde Fleisch. Gott wurde Fleisch. Das bedeutet einmal, Gott nimmt Fleisch und Blut an. Gott spielt die Dinge nicht nur gedanklich und theoretisch durch, wie es den Menschen geht, sondern er wird wesenhaft Mensch, nimmt einen Körper an, wie wir einen Körper haben aus Fleisch und Blut. Er, Gott, hat die gleichen Empfindungen, die wir auch haben. Mit all der armseligen menschlichen Schwachheit, mit der Versuchlichkeit und der Vergänglichkeit, die zum menschlichen Dasein gehört. Ich las von einer Reisegesellschaft von ganz frommen Leuten durch Israel. Es gibt manche Israels-Fans, die kriegen dann schon verdrehte Augen, wenn sie da ein paar Kilometer da von Jerusalem stehen, irgendwo wollen sich und so weiter und so weiter. Ganz erhabene Gefühle in Israel, ganz erhabene Gefühle. Und da kommen sie in ein kleines jüdisches Dorf, die Kinder spielen im Staub, dreckig sind sie von oben bis unten. Und da ergreift der Reiseleiter einen kleinen, verdreckten Jungen, dem läuft die Nase. Und dann sagt er zu seinen frommen Mitfahrern, so hat er ausgesehen. So hat er ausgesehen. Dreckig und speckig. So hat Jesus von Nazareth ausgesehen. War das ein Schock für die frommen Leute? Und die ganzen Gefühle waren auf einmal weg. So hat Jesus ausgesehen? So wie dieser fünfjährige Steppke da, so dreckig im Matsch gespielt und vielem anderen. Kann man doch gar nicht denken, oder? So hat er ausgesehen. Können wir das denken? Können wir das denken? Und Gott, das Wort wurde Sargs, wurde Fleisch, das meint aber noch etwas anderes. In der Bibel ist dieses Wort Zusammenfassung für alles Wiedergöttliche. Für alles Wiedergöttliche. Das heißt, Jesus kommt, Gott kommt in eine Welt, in Jesus von Nazareth, die aus dem Paradies herausgefallen ist, die jenseits von Eden lebt, wo das zerstörerische Gift Adams jedem Menschen wirklich durch die Adern fließt. Gott wird in Jesus ein Nachkomme Adams. Und er taucht in eine Atmosphäre ein, in der wir alle stehen. Jesus kommt nicht als Übermensch. Er kommt nicht als Edelmensch, sondern tritt unter den gleichen Bedingungen an, unter denen jeder von uns antreten muss. In eine gefallene Schöpfung taucht er ein, die notvoll ist, angsterfüllt, die vergänglich ist, wo man Gott eigentlich gar nicht will. Ein bisschen was von Gott für die Gefühle, aber sein Leben lieber selbst in der Hand behalten will. Die die Finsternis mehr liebt als das Licht. In diese dunkle Welt, wo die Leidenschaften herrschen. Wo die Verkehrtheiten an der Tagesordnung sind. Wo die Brutalität jeden Tag mit Händen zu greifen ist. Wo gelogen und betrogen und wo gehasst und getötet wird. Wo Klassendenken herrscht. Wo man einander neidet. Und wo man in dieser Zerrissenheit lebt und auf den Tod, alles auf den Tod zulebt. Genau in diese Welt kommt Gott. Genau in diese Welt kommt der Schöpfer. Er tritt unter den gleichen Voraussetzungen an, unter denen wir antreten müssen. Und er lässt alles auf sich wirken, was auch auf uns einwirkt. Nicht in eine keimfreie Welt kommt Gott, sondern in eine Welt, die von der Sünde gezeichnet ist. Und ich frage mal wieder, kannst du das denken? Kannst du das denken? Manchmal denken wir, dass dieser Gott irgendwie doch so anders ist und nicht in unsere Welt, so wie sie nun mal wirklich ist, hineintaucht, voll hineintaucht. Und das Wort ward Fleisch, ward Sargs, in diese gefallene Schöpfung geht er hinein. Gott hätte allen Grund gehabt, sich von dieser Welt zu distanzieren. Aber er gibt die Menschen nicht preis und er kümmert sich um uns. Und er wird einer von uns zum Verwechseln ähnlich. Gott wurde Fleisch. Das ist damals, zur Zeit des Johannes, schon angefochten worden. Da hat man gesagt, bei diesem Jesus, der hat irgendwie so einen Scheinleib gehabt. So ein Scheinleib, das kann nicht sein, dass der lebendige Gott sich so in einem Kind konkretisiert und sich die Finger schmutzig macht. In diese Welt, so wie sie ist, eintaucht, das kann nicht sein. Das war der sogenannte Doketismus. Und das hat sich bis heute so gehalten. Das kann nicht sein, dass Gott so tief hineingeht.
Ich sah in einer Sendung im österreichischen Fernsehen eine Diskussion, schon einige Zeit her, mit Erich von Däniken, sich mit allem möglichen Zauber da beschäftigt hat. Und dann sagte ein Psychologe, da kriegt Gott auf einmal einen Sohn und kommt auf die Erde. Spöttisch, ironisch, ich verstehe ihn zutiefst. Ich verstehe ihn zutiefst. Das ist ja auch undenkbar, oder? Das ist ja unfassbar. Das geht ja über das, was wir begreifen können. Karl Heim, ein bekannter Theologe, der sich sehr stark eingesetzt hat, um Naturwissenschaft und biblisches Denken zusammenzubinden und zusammenzuhalten. Er schreibt einmal, was Gott für uns alle unnahbar macht, das ist so schwerwiegend. Wir denken mit Furcht an den Augenblick, der unaufhaltsam näher rückt, wo wir vor ihn treten sollen, dessen Gegenwart wir nicht aushalten können. Denn wir alle haben das Ebenbild Gottes verloren. Da ist zu viel passiert in unserem Leben. Kennen wir das? Zu viel passiert. Und nun ist etwas geschehen, das so wunderbar ist, dass selbst die himmlischen Heerscharen in freudige Erregung darüber gerät. Gott hat einen Weg zu uns gefunden, den sich kein Mensch hätte ausdenken können. Gott wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Wäre Gott in seiner göttlichen Majestät zu uns gekommen, so wären wir vergangen. Aber er kam in der Gestalt eines gebrechlichen Menschen, der die Windel und die mütterliche Brust benötigte. Gott ist so klein und begreiflich geworden, dass Menschen ihn wahrhaft begreifen können, dass sie ihn betasten können, dass sie ihn anschauen können. Das ist das Wunder der Weihnacht. Und davor stehen wir in Ehrfurcht still. Weihnachten, das ist der schlagende Beweis dafür, dass Gott diese Welt nicht lässt. Dass Gott diese Welt will, seine geliebte Welt. Dass Gott uns Menschen will. Und deshalb schreibt er keinen Brief. Auch keinen Brief über die Liebe. Es sind genug Briefe auch über die Liebe geschrieben worden. Sondern er wird Mensch, um die Liebe zu zeigen, um sie fassbar zu machen, um sie anschaulich zu machen. Und wir kennen diese bekannten Bibelworte so sehr, auf diese Weise, man kann auch sagen, so intensiv hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gottes Liebe lese ich nicht an der Tageszeitung ab. Die lese ich nicht am Geschehen in dieser Welt ab. Da ist vieles in Unordnung gegangen. Da ist etwas zerbrochen und auf einem unguten Weg in der Dunkelheit sitzen. Gottes Liebe schaue ich ins Herz, indem ich den Christus anschaue, indem ich den Jesus anschaue in der Krippe und den Mann am Kreuz. Und das andere Wort, darin ist die Liebe Gottes konkret geworden, dass Gott seinen einzigartigen Sohn in die Welt sandte, dass wir durch ihn leben sollen. Leben sollen. Lassen wir das auf uns wirken. Die wir manchmal dieses Misstrauen noch in unseren Köpfen und Herzen haben, als wollte Gott uns Leben stehlen. Und als müssten wir alles tun, um das Leben selber zu leben, an Gott vorbeizuleben. Nein, wir sollen zu den Gewinnern gehören. Ein König hatte einen Minister, die Geschichte, die hat mir ja imponiert. Und dieser Minister war Christ und vertrat seinen Standpunkt ganz offen. Und er sagte dem König, dieses Undenkbare, Nicht-Verstehbare, dass er einen Gott glaube, der ganz persönlich Mensch geworden war, sei, um die Menschen zu retten. Und der König schüttelte den Kopf und sagte, das begreife ich nicht. Dafür habe ich Diener. Warum sollte der König aller Könige selbst in die Welt kommen und sich persönlich bemühen? Der König wollte seinen Minister wegen seines frommen Glaubens entlassen. Das ging ihm irgendwie auf den Keks.
den andererseits achtete, gab er ihm noch eine Chance. Er solle ihm in 24 Stunden einen unwiderlegbaren Beleg, einen Beweis geben, warum Gott so und nicht anders gehandelt hätte. Der Minister überlegte und dann kam ihm eine Idee. Er ging zu einem Schnitzkünstler und sagte, schnitz mir bitte eine Puppe und kleide sie dann so wie das zweijährige Kind des Königs. Gesagt, getan. Am folgenden Tag machte der König eine Bootsfahrt und der Künstler war angewiesen, auf ein Zeichen des Ministers diese Puppe ins Wasser zu werfen. Und als der König diese Puppe ins Wasser fallen sah, war er der Meinung, es sei sein eigenes zweijähriges Kind und sprang sofort hinterher. Und der Minister sagte, König, warum wolltet ihr eigentlich selbst euer Kind retten? Es waren doch genug Diener da. Ein Befehl hätte genügt. Und der König sagte, es war das Herz des Vaters, was so handeln musste. Es war das Herz des Vaters, was so handeln musste. Und darauf antwortete der Minister, so hat Gott sich auch nicht begnügt, uns nur eine Botschaft zu schicken, sondern seine unendliche Liebe lässt ihn selbst herabsteigen, um uns zu retten und beizustehen. Das Herz Gottes schlägt hier. Das Herz Gottes schlägt für dich und für mich. Und er wohnte unter uns. Wörtlich heißt es, er zeltete unter uns. Ich vermute, dass heute Nacht niemand im Zelt geschlafen hat. Und vor allen Dingen nicht 365 Tage im Zelt schläft. Zelt, der steht für uns, das macht man mal irgendwo im Urlaub. Und da weiß man genau, 14 Tage Zelt und dann lege ich mich wieder in bequemere Gefilde irgendwo rein. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen älter ist, so wie ich. Ganz klar, da hilft die Luftmatratze nicht mehr. Und er zeltete unter uns. Das heißt, die Zeit des Kindes in der Krippe, die Zeit des Menschen Jesus von Nazareth war von vornherein nur für eine ganz bestimmte Zeit vorgesehen. Nicht für immer. Zelten heißt nicht dauerhaft, sondern mit einer ganz bestimmten Frist. Und dass Gott Mensch geworden ist in diesem Jesus von Nazareth, um einen Plan zu erfüllen. Und dass Jesus angetreten ist, um einen Auftrag zu erledigen. Und wir lesen im Hebräerbrief, und so tief muss man Weihnachten verstehen, sonst versteht man Bahnhof. Im Hebräerbrief heißt es, Gottes Sohn wurde Mensch. Warum denn? Wurde Mensch, wie wir in jeder Beziehung uns Menschen gleich, um den Bösen zu entmachten. Da steht wörtlich, um den Teufel zu entmachten, der Vollmacht hatte, der Macht hatte über den Tod. Und Gott wurde in dem Jesus Mensch, um den Teufel zu entmachten und ihn die Macht des Todes aus den Klauen zu reißen und die Sünden der Welt zu sühnen. Das ist, liebe Freunde, deshalb zeltete das Wort. Deshalb kam er vom Himmel, um das Problem aller Probleme von uns Menschen zu lösen. So sehr liebte Gott diese Welt. Alles von diesem Jesus, von der Krippe angefangen, bis sein gesamtes weiteres Leben zielte auf das Kreuz. Alles zielt auf das Kreuz. Man kann nicht die Krippe vom Kreuz trennen. Beides ist aus Holz. Zum gleichen Holz geschnitzt. Beides gehört zusammen. Krippe und Kreuz. Und in Kreuz und Auferstehung, da geschieht die Lösung. Da geschieht Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Da wird der Zugang eröffnet. Und da wird dem Tod der Giftzahn entzogen. Es geht bei Weihnachten nicht um den Kitsch. Da kann ich drauf verzichten. Und ich kann auf jedes Geschenk verzichten. Darauf kann ich nicht verzichten. Das brauche ich fürs Leben, fürs Sterben und für die Ewigkeit. Das ist. Und als Jesus am Kreuz stirbt, stirbt er mit welchen Worten?
Es ist zum Ziel gekommen. Es ist vollbracht. Wofür ich angetreten bin, wofür ich mich in die Krippe gelegt habe, das ist jetzt hier zum Ziel gekommen. Das ist Freunde. Und die Frage ist ja, was hat das denn mit meinem Leben so zu tun, mit meinem praktischen Alltag zu tun? Weihnachten ist doch schön fürs Gefühl und für die Romantik. Ich habe mit Spannung gelesen, ich glaube, es waren 46 Millionen Deutsche wollten einen Weihnachtsgottesdienst besuchen. 46 Millionen Deutsche. Wollen wir mal sehen, wie viele am 15. Januar kommen. 46 Millionen Deutsche. Ob man das so tief versteht, worum es um Weihnachten geht? Zeltete könnte ja auch ein Missverständnis irgendwie nahelegen. Wenn ich da auf dem Zeltplatz in Neckarsteinach zelten würde, könnte ja mal sein, irgendwann mal, wenn ich 80 bin, und dann höre ich, Neckarsteinach hat große politische Probleme da. Und ich weiß, in 14 Tagen bin ich weg. Ja, gehe ich da rein in die Probleme von diesem Neckarsteinach? Niemals. Würde ich sagen, komm Freunde, in 14 Tagen gehe ich wieder in schöne Heidelberg oder irgendwo hin. Macht den Kram alleine. Ich würde mich dieser Probleme nicht annehmen. Genauso handelt Gott nicht. Genauso handelt Gott nicht. Gott nimmt vollen Anteil an unserem Leben. Er wird unser Schicksalsgenosse. Und er erklärt sich solidarisch mit uns Menschen. Paulus drückt das einmal so aus: Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde anderen Menschen gleich. Er legte alle göttlichen Vorzüge ab und wurde Mensch. Und er ging so tief, wie keiner von uns je gehen muss. Das ist dieses Kind aus der Krippe. Jesus gab alle göttlichen Privilegien auf um unseretwillen. Und er wurde Mensch, ganz Mensch, noch einmal sei es gesagt, wie wir. Das heißt, er war den gleichen menschlichen Begrenzungen ausgesetzt wie wir. Begrenzt in seiner körperlichen Kraft. Jesus hat, darf ich das mal so sagen, Jesus hat schlapp gemacht. Jesus hatte Hunger und er musste essen und trinken, sonst hätte er keine Kraft mehr gehabt. Jesus brauchte Ruhepausen. Er hat unter der Erschöpfung gelitten, wie auch wir. Und er war begrenzt durch die Vergänglichkeit. Jesus musste das Sterben schmecken, um unseretwillen. Er wurde mit den gleichen Problemen konfrontiert, die wir haben. Darf ich das noch einmal sagen, damit das jedem eingeht? Jesus war Single. Und er hat das durchgelebt, was ein Single vielleicht durchleben muss und worunter er leidet. Jesus hat Einsamkeit geschmeckt. Jesus hat die Enttäuschung von Menschen, auf die er gesetzt hatte und wo er meinte, er könnte sich auf sie verlassen, die hat er erfahren wie kein zweiter. So dass einer, mit dem er engstens zusammen war, 3 Jahre ihn ans Kreuz ausgeliefert hat. Er wurde Verdächtigungen ausgesetzt, obwohl er das Beste vorhatte. Jesus musste auch das kennenlernen, Abschied nehmen von geliebten Menschen, weinen im Grabe seines Freundes Lazarus. Jesus hatte die Sorge um andere Menschen und konnte nicht schlafen, weil er nicht wusste, wie geht es bei dem aus. Und Jesus hatte Angst vorm Sterben. Angst vorm Sterben. Da war Sokrates ganz anders gestorben wie dieser Jesus von Nazareth. Und er war genauso versuchlich wie wir. Wie oft sagen wir den Satz, kann man nichts machen, ich bin eben ein schwacher Mensch. Jesus wurde so versucht vom Teufel und von der Sünde, wie niemand von uns je versucht werden wird. Jesus wurde gereizt von der Lust, wir kennen doch die Lust. Jesus wurde auch angegriffen von der Begierde, Macht zu missbrauchen. Jesus war auch davon infiziert gewesen, egoistisch seinen Vorteil zu suchen. Und noch kurz bevor er ans Kreuz ging, da hätte er nur die Hintertür vom Garten Gethsemane öffnen können und er wäre weg gewesen. Und er wäre nicht ans Kreuz gegangen. Was für eine Versuchung.
sein Leben zu schonen, genau zu wissen, wo es endet. Und nicht wegzugehen, nicht durch die Hintertür zu verschwinden. Ihr Lieben, das ist Anfechtung. Das ist Versuchung. Und wir merken das. Jesus hat das alles an seinem eigenen Leib durchbuchstabiert, durchexerziert. Jesus war kein Übermensch, der sich Kraft seiner Göttlichkeit über alle Probleme und Schwierigkeiten mühelos hinwegsetzte. Das denken wir oft. Er ist so eine Art Überflieger. Nein, ist er nicht. Durch seine Adern floss kein blaues und auch kein göttliches, sondern ganz menschliches Blut. Und vielleicht hat er deine Blutgruppe. Jesus war ganz und gar Mensch, wie du und ich, mit allem, was zum Menschsein gehört, so tief oder so hoch, egal, müssen wir denken, wenn das Geheimnis von Weihnachten uns in irgendeiner Weise berühren soll. In einem Lied heißt es, Gott wird Mensch dir zu gut. Da wird mein Leben aufgewertet. Da kommt mein Leben in eine ganz andere Umlaufbahn. Wenn Jesus auch zur Schule gegangen ist und wenn er ein Handwerk gelernt hat, wo man sich auch auf den Daumen hauen kann, dann kann ich Schule und Studium nicht mit links machen. Und dann kann ich meinen Beruf nicht mit links machen. Dann wird das geadelt, auch diese Tätigkeit, die der lebendige Gott macht in Jesus. Und die auch ich tue, die wird geadelt. Und wenn er einen Leib gehabt hat und getragen hat, dann kann auch ich nicht mit meinem Leib einfach so umgehen und ihn missbrauchen. Und wenn er in die Schöpfung eingeht und sie nicht verschmäht, dann können auch wir diese Schöpfung nicht missachten, sondern ist sie ein wertvolles Gut, mit dem wir so auch umgehen sollten. Und wenn Jesus all das persönlich kennt, was wir durchmachen und unser Leben kennzeichnet, dann können wir ab jetzt eins nicht mehr sagen. Eins können wir nicht mehr sagen. Gott, du bist ja so weit weg. Du bist ja im Himmel. Du hast ja null Ahnung von dem, was wir hier auf der Erde durchmachen. Wir Armen hier unter der Erde. Du bist ja so weit weg mit deinem Rauschebart. Und ich gehe hier vor die Hunde. Du kennst doch nichts von Ängsten und Schmerzen. Du kennst doch nichts von Enttäuschungen, von Versuchungen. Du kennst doch nichts von Lebensangst und Sterbensangst. Du bist doch Gott. Du kennst dich vielleicht im Himmel aus. Aber von der Erde, auf der ich mein Dasein fristen muss, hast du keine Ahnung. Und dann wird Gott sagen, lieber Freund, du vertust dich. Du vertust dich, du hast Weihnachten nicht verstanden. Du hast Weihnachten nicht verstanden. Da bin ich unter den gleichen Bedingungen angetreten wie du und habe mich unter das gleiche Joch gestellt wie du. Und ich kenne das, und jetzt kommt's, aus eigenem Erleben. Aus eigenem Erleben. Ich kenne deine Situation und ich kann dich gut verstehen wie kein Mensch in deiner Nähe. Deshalb schreibt Schreiber des Hebräerbriefes, Jesus kann mit unseren Schwachheiten mitfühlen. Er wurde jeder Versuchung ausgesetzt wie wir, vergessen wir das nicht. Der einzige Unterschied ist, dass er nie gefallen ist, dass er der Sünde und der Verlockung und der Gier und der Macht und so weiter und wie immer sie ausgesetzt hat, widerstanden hast. Aus dem Vertrauen zum Vater heraus. Das ist der Unterschied. Jesus kann uns verstehen und mitfühlen. Das ist etwas, was unser Herz berührt. Niemand versteht uns so sehr wie das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz. Wie uns der lebendige Gott versteht. Niemand. Vergessen wir es nicht. Und er kann mitfühlen, unser Gott hat Herz. Keine Gottheit, wie immer sie heißt, ist so wie er. Das Wort ward Fleisch
Fleisch. Um damit ein für alle Mal deutlich zu machen, ich kenne das, was dein Leben kennzeichnet. Ich verstehe deine Versuchung. Ich verstehe deine Anfechtung, wo du gefährdet bist, etwas zu tun, obwohl du es eigentlich nicht willst. Ihr Lieben, er versteht uns. Vergessen wir es für unser Leben nicht mehr. Das ist kostbar. Und deshalb kann man zuversichtlich und vertrauensvoll beten. Sonst könnte man nicht beten, wenn da irgendwie so ein Theoretiker sagt, Mensch, komm, Zeitverschwendung, mit dem darüber zu reden, der kann sich gar nicht in meine Lage versetzen. Gott ist anders, der Gott der Bibel ist anders. Das ist, Freunde. Und dann ist kein weiter Schritt mehr zu dem letzten. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Viele Menschen haben damals und heute nichts gesehen, außer dem Menschen Jesus, dem Bergprediger Jesus. Und da bleiben sie stehen. First Class gehört in die erste Reihe, mehr nicht, vielleicht. Der Augenzeuge Johannes sagt, ich habe diesen Jesus von Nazareth angeschaut. Und das, was ich da gesehen habe, das hat mein Herz zutiefst berührt. Und das hat mich nicht mehr den alten Johannes sein lassen. Das hat mir das Herz abgewonnen. Wenn ich ihn angeschaut habe, sein Reden und Schweigen, sein Helfen und Heilen und das klare Ziel anstreben, ans Kreuz zu gehen und mit den Worten zu sterben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist einzigartig und das ist herrlich. Ganz Mensch und doch der ganz andere, bis sich das ihnen immer wieder weiter durchgesetzt hat. Wahrhaftig, der ist Gottes Sohn gewesen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Nun müssten wir Zeit haben, diese Herrlichkeit anzuschauen. Und deshalb liest man das Neue Testament, um wieder Johannes zu dieser gleichen inneren, tiefen Überzeugung zu kommen. Das ist er. Gott in Menschengestalt. Und dann sieht man etwas von der Herrlichkeit, wie einer nicht selbst herrlich gelebt hat. Wie einer nicht sich selbst der Nächste war, sondern Menschen zugewandt. Niemand abstoßend, sondern jeden anziehend. Nicht furchteinflößend, sondern vertrauenserweckend. Und in einzigartiger Beziehung zu diesem Vater im Himmel stehend. Nie aus dem Vertrauen herausgefallen ist zu ihm, im Gegensatz zu uns. Sondern dieses Vater durchgehalten hat. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Beides ist wichtig, Gnade und Wahrheit. Gnade, das heißt, dass dieser Jesus, dieses Kind in der Krippe deutlich macht, bei Gott gibt es nichts mit Leistung. Bei Gott muss niemand Leistung erbringen. Bei Gott geht es nur um Gnade. Entweder Gnade oder verloren. Keine Vorleistung, sondern bedingungslose Liebe. Er ist der Mitleidende und der Barmherzige, der Schenkende und der Entlastende, der Befreiende, der Vergebende, der Helfende, der Aufrechthelfende. Und Wahrheit, das gehört hinzu, er täuscht und enttäuscht nicht. Auf dieses Wort ist immer Verlass. Und er redet nie um die Wahrheit herum, wie wir es manchmal tun. Und wo dieser Jesus ist, da ist kein Platz für Lüge. Da ist kein Platz für Gemeinheit. Da ist kein Platz für Unechtes und Unwahres. Sondern da wird sich die Liebe durch all den Schmutz sicher hindurchsetzen und zum Vorschein kommen. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. In Religionen und Weltanschauungen geht es immer um dieses Leisten, um das Tun müssen und um das Verdienen. Beim Evangelium, bei Jesus geht es immer um das Nehmen. Da geht es immer um diese Gnade und dass wir eine zweite unverdiente Chance vom lebendigen Gott eingeräumt bekommen. Gnade heißt umsonst.
und heißt unverdient und geschenkt. Und Wahrheit bewahrt davor, dass die Gnade billig wird. Dass wir sie einheimsen und die Alten bleiben. Sondern dass es dann auch in die Richtung geht, und nun gehe hin und lebe von Weihnachten. Geh hin und sündige nicht mehr. Setz dieses neue Leben nicht aufs Spiel. Ich bekam gestern eine Karte, darin stand: Ich habe genau diese Erkenntnis gewonnen. Was ist alles das Weltliche wert, wenn man keine Verbindung mit unserem Herrn hat? Das durfte ich erfahren. Ich bin auf dem richtigen Weg mit Jesus gekommen. Schade, dass ich so viel Zeit vergeudet habe. Aber es ist ja nie zu spät für das Kennenlernen von Jesus Christus. Seitdem lebe ich einfach freier. Und wir sahen seine Herrlichkeit und die Gnade und die Wahrheit. Und Peter Hane, der ZDF-Redakteur, hat recht. Weihnachten ist kein Traum für Stunden, sondern ist die Kraft zum Leben. Amen.